Ich habe jetzt übrigens die Aufnahme gestartet. Nur, dass du Bescheid weißt.
Ja, auch. Läuft! Ah, läuft der Aal!
Läuft! Was denn? Der Aal? Oder der Wal?
Aale können ja auch über Land sich fortbewegen, ne?
Ja, der Aal ist ein geschmeidiges Tier.
Und die Aale kommen ja alle von der anderen Seite vom Atlantik. Kommen die immer hier rüber geschwommen.
Ist das
Mit dem
so?
Golfstrom, ja, die kommen da irgendwo, da kommen die alle auf die Welt und dann kommen die hierher geschwommen im Golfstrom und dann kannst du die hier angeln. In der Schlei oder im
Das ist ja auch irgendwie.
Nordostseekanal.
Das wäre ja auch so ein bisschen traurig. Kommt nur her, um hier gefischt zu werden.
Ja. Moin, moin, liebe Leute und
Aber vom Aal haben wir alle was.
warum? Warum?
Darum. Leg los jetzt.
Ich war ja schon kurz davor, aber dann,
Ich weiß.
ja.
Moin. Da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz. Kannst dich dazusetzen. Willst du was trinken?
Ja, setz dich doch ruhig zu uns.
Na, ihr beiden, wollt ihr auch noch einen?
Jo, einen nehmen wir noch, oder?
Ja, warum nicht? Nur noch einen, ne?
Willkommen zum geselligen Podcast Nur noch einen. Mit Johnny, Johannes und dir.
Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch ein mit meiner Wenigkeit Johannes und mir gegenüber virtuell sitzt wieder der liebe Johnny. Herzlich willkommen, Johnny. Wir haben heute eine besondere Folge. Wir treffen uns nämlich draußen. Und warum?
Ja, weil Sommer ist, Johannes.
Jawollo.
Und im Sommer ist man wo?
Na, am Strand.
Hä?
Am Meer.
Natürlich, an der
An der
See.
See, ganz genau.
Ne?
Wir flanieren heute ein bisschen an der See entlang und wollen mal sehen, was uns so unterwegs begegnet. Vielleicht holen wir uns auch noch ein Eis, springen ins Wasser. Schauen wir mal. Wir sind gespannt. Jetzt geht's los.
So, mein Lieber. Also ich bin ja immer, wenn ich so am Strand bin, ne?
Ja.
Dann ist das eines der wichtigsten Sachen, die ich am meisten vergesse, Sonnencreme. Hast du dich schon vorher angecremt?
Habe ich nicht gemacht. Nee, ist auch so ein Ding, was ich immer vergesse. Ich hatte ja mal so eine kleine Horrorgeschichte zu diesem Thema. Und zwar bin ich mal mit Freunden, Bekannten in einer großen Gruppe sind wir nach Frankreich gefahren, an den Atlantik, nach Pincec. Das ist so ein Campingplatz, wo sich viele, viele Leute aus Freiburg fahren da immer hin im Sommer zum Surfen und zum Urlaub machen. Und da sind wir auch hingefahren und ja, sind die ganze Nacht auch durchgefahren, kamen da dann irgendwann mittags, glaube ich, an und sind direkt an Strand. Ich war komplett fertig, lag am Strand, war vorher irgendwie im Wasser und bin dann eingepennt auf meinem Handtuch, habe mich nicht eingecremt, hatte keinen Sonnenschirm, gar nichts. Und irgendwann bin ich dann wieder aufgewacht. Alle Leute waren weg und ich war krebsrot. Also das war richtig, richtig uncool. Deswegen eincremen sehr, sehr wichtig. Hast du dich schon eingecremt?
Nö. Du, ich war ja am Wochenende, wir haben ja telefoniert, bevor wir heute hier auch an den Strand gefahren sind oder diese Promenade hier.
Ja.
Ich bin auch eingeschlafen am Strand
Ja.
und ich habe aktuell genau so einen Rücken wie du wahrscheinlich damals. Also Krebs, Hummer, rot, als wäre ich in den Kochtopf gefallen und einmal durchgekocht worden. Und ich sag dir, es zwiebelt, glaube ich, ziemlich stark, wenn ich mich falsch bewege. Also ich glaube es nicht, aber ich weiß es ja. Aber was ich glaube, das wollte ich eigentlich sagen, ist, es bilden sich jetzt auch irgendwie so richtig so eklige kleine Bläschen mal hier und da. Ich freue mich auch schon auf die Phase, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn sich das dann alles so,
Ja, so
ne,
abschält.
häutet und so.
Aber
Ja.
das mit dem,
Eklig.
also das mit dem Bläschen, das habe ich auch mal bei einer Klassenkameradin auf einer Klassenfahrt, da waren wir in Bayern, die hatte das auch, die hatte plötzlich dann auch so eine Blase richtig auf der Nase. Das habe ich selber noch nie erlebt, zum Glück, also an meinem Körper. Ja.
Ich kann es ja gerade noch fühlen, aber ich hoffe, das bleibt klein und es ist auch nicht jetzt auswuchernd oder so.
Ja.
Ja, aber deswegen, wenn ihr am Strand seid, denkt dran, cremt euch ein. Ich bin erstaunt, wie aggressiv die Sonne jetzt einfach gerade ist, und hab's, tja, unterschätzt, bin eingeschlafen und dann hat man den Salat, beziehungsweise die Farbe auf dem Rücken.
Wir sind ja zum Glück noch mit Sonnenhut hier an der Promenade unterwegs und flanieren hier ein wenig lang. Der Flanier ist übrigens, der folgt auf den Wanderer und ist ein Mensch, der beim Spazierengehen schaut und genießt. Und das weibliche Pendant dazu ist die Flaneuse. Wusste ich bisher auch noch nicht, habe ich vorhin mal gegoogelt, weil wir gesagt haben, wir machen eine kleine Spezialfolge mal wieder. Man hört das Meer schon rauschen, die Möwen machen hier ihre Geräusche. Warum machen wir eine Spezialfolge, Johnny? Gibt's was zu feiern?
Zu feiern gibt's immer was. Ja, es gibt tatsächlich jetzt mittlerweile ein Jahr nur noch ein. Und bei der letzten Folge haben wir es irgendwie ein bisschen verdödelt, dadurch, dass wir auch den Rhythmus so geändert haben, auf einmal auf zweiwöchig. Ja. Haben wir geguckt in den Kalender und haben gesehen, wir haben irgendwie den Geburtstag übersprungen. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Johannes. Ja, wir haben ein Jahr nur noch einen durchgezogen. Der gibt es ja eigentlich schon länger. Der Livestream, der war ja auch noch vorher bei Instagram. Aber der Podcast an sich mit den Folgen jetzt, 43, bald 44 Folgen und ein Jahr Laufzeit. Das ist schon nicht schlecht. Und alles hat angefangen, indem wir gesagt haben, wir fragen uns am Ende der Folge, machen wir noch einen, und irgendwie hat es sich dann doch schon ein bisschen gezogen. Ist auch ganz cool.
Ja, sind schon einige Folgen zusammengekommen und bin sehr froh darüber. Also auch dir herzlichen Glückwunsch zu diesem kleinen Jubiläum. Ich würde sagen, wir laufen mal ein Stück, und da vorne ist nämlich so ein kleines Antiquitätengeschäft, und da habe ich vorhin was gesehen, das will ich dir mal zeigen. Ich habe ja auch mal in einem Auktionshaus gearbeitet, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, und finde so alte Sachen, alte Gegenstände und so aus verschiedenen Epochen eigentlich immer ganz spannend, weil die ja auch immer eine Geschichte erzählen. Und da siehst du schon, da steht so ein kleines Bild im Schaufenster, und das ist in so einem kleinen Rahmen, in so einem kleinen goldenen Rahmen und umgeben von einem ovalen Passepartout, und es zeigt ein kleines Baby, und das ist was ganz Besonderes. Und zwar ist es ein Bild aus dem viktorianischen Zeitalter, und ich würde mal sagen, ich gehe mal kurz rein in den Laden und kaufe das.
Aber die Tür klingt ja auch cool. Ja. Oh. Ich habe bei den drei Fragezeichen gelernt, dass man jetzt bloß nicht Schrott sagt.
Was kostet der Schrott? Nee, bloß nicht. Wir würden gerne das Bild kaufen. Es ist gekauft. Und jetzt machen wir mal was Besonderes. Wir sind wieder draußen, und wir wollen natürlich nicht, dass der Verkäufer das uns jetzt lyncht, wenn er das sieht, was wir mit dem Bild vorhaben. Wir nehmen das nämlich mal aus dem Rahmen raus und schauen uns an, was dahinter steckt und was hinter diesem Passepartout steckt. Und zur Seite schieben, und guck mal, jetzt habe ich hier das Bild. Was sieht man da? Man sieht was ganz Besonderes, und zwar ist es ein Phänomen, das sich in der Fotografie die Hidden Mother Fotografie nennt. Und zwar sehen wir, dass hinter dem Baby ein schwarzer Stoff ist, unter dem eine Person versteckt ist. Und das ist ein Phänomen der Fotografie im viktorianischen Zeitalter, also der Zeit, in der die Fotografie mehr oder weniger begonnen hat. Joseph Nicéphore Niépce und Louis Daguerre gelten ja als die Erfinder der Fotografie. Das musste ich jetzt ablesen. Die Namen kann ich mir nicht merken. Man schätzt so, dass so 1826 dem Erstgenannten die erste Fotografie gelang, und das viktorianische Zeitalter ging kurz später los, also so um 1837 bis 1901 hat Königin Victoria in Großbritannien gelebt. Eine sehr gute Zeit für Großbritannien. Die Wirtschaft hat floriert und die Industrialisierung ist vorangeschritten, und eben auch die Fotografie kam als neue Technik auf den Markt, kann man so sagen, und wurde auch vom Königshaus und von vielen Menschen dort gefördert, weil man da drin irgendwie was Positives gesehen hat, und es wurden viele Fotos gemacht und eben auch diese Hidden Mother Fotografie. Und kannst du dir vorstellen, warum das so gemacht wurde? Wollte man die Muttis irgendwie nicht im Bild haben, oder was denkst du? Kleines Rätsel jetzt.
Naja, also Ich würde jetzt mal ins Blaue hineinraten und sagen, es hat ja ein bisschen damit zu tun, dass die Belichtungszeiten früher
ganz genau länger waren. Da hat Justus Jonas den Nagel auf den Kopf getroffen.
Wir lösen jeden Fall. Ja, und
sehr gut, erster Detektiv.
Muss die Mutter das Kind einfach festhalten, oder?
Ganz genau, also, ganz genau. Das ist der einzige
Grund. Bevor du es halt erstickst, ja, hält die Mutter lieber das Kind fest.
Ja, und das ist, also es ist verrückt. Es sieht ein bisschen, wenn man es nicht weiß, vielleicht ein bisschen creepy aus. Man denkt sich so, hä, was war da los? Also das war so mein erster Gedanke. Was soll das? Aber du hast es richtig erkannt, das ist der einzige Grund. Und zwar war es damals so, dass man Belichtungszeiten von bis zu 10 Minuten hatte. Das heißt, die Menschen mussten einfach sehr, sehr ruhig stehen. Und ja, bei Babys ist das natürlich so eine Sache, ne? Das ist ja auch heute noch schwierig und deswegen hat man das eben gemacht. Gibt es verschiedene Ausführungen dann auch. Zum Teil sind die Eltern oder die Mütter vor allem dann hinter Wänden vielleicht auch versteckt und es guckt irgendwie nur eine Hand raus und ja, durch diese Passepartouts hat man dann versucht, das eben zu kaschieren, damit das nicht auffällt. Oder es wurde in einem Medaillon oder Amulett irgendwie getragen, die ja meist dann auch so eine ovale Form oder so hatten, sodass das quasi weggeschnitten wurde. Und ja, in dieser Zeit wurde auch sehr viel experimentiert mit der Fotografie, auch wenn man das erstmal gar nicht so denkt, wenn man die meisten Fotos aus der Zeit sieht, da denkt man so, hey, warum waren die Leute denn so ernst damals und ja, so haben immer so grimmig geguckt und so, und das ist eigentlich auch genau mit dem gleichen Grund eben zu erklären, dass es einfach sehr viel anstrengender ist, irgendwie 10 Minuten zu lächeln, als einfach neutral quasi zu gucken oder ein bisschen grimmig vielleicht kommt es dann rüber. Und das musste halt einfach sein, weil Fotografien sehr teuer waren, die Belichtungszeiten waren sehr lang und es wurden einfach auch nicht viele Fotos gemacht, ne? Und ich habe da auch auf Querfeldein wieder einen tollen Artikel gefunden, den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes und da sieht man auch so dann so eine Fotoserie von 4 Porträts eines Pärchens, wo man eben diese klassische Sicht hat, die man so aus diesen Fotografien kennt aus der Zeit, also sehr ernst, sehr sehr stramme Haltung und eben aber auch Fotos, die davor oder danach gemacht wurden, wo das Ganze dann sehr viel gelöster ist.
Ja, das ist, glaube ich, schon ziemlich anstrengend gewesen. Ich kenne ja gerade, wenn ich an diese Zeit denke, mehr so diese Western-Fotografen, die ja dann später auch mit diesen wirklich schweren Plattenkameras genau, da irgendwo standen
genau, und
so Fotos gemacht haben. Ne? Das ist so bei mir im Kopf. Und ab und zu sind die Gesichter halt so ein bisschen verwackelt, so geistermäßig, weil man es dann halt vielleicht auch nicht durchhalten konnte und man auch nur eine Aufnahme gemacht hat.
Und da gibt's
aber diese Hidden Mother Fotografien, also ich finde, Hidden Mother ist auch ein guter Name für eine Band, also wenn du jetzt eine Musikgruppe gründen möchtest, dann mach das einfach mal. Hast schon recht, sehr, sehr spooky auch, also bisschen, irgendwie sehr gruselig, wie man versucht hat, die Mama so zu verstecken, also googelt das auch mal für euch selber.
Ja, wir verlinken das aber auch da so ein paar Fotos vielleicht.
Ja, genau. Schon Wahnsinn, was man sich da so einfällt. Also es gibt Sachen, die finde ich sehr, sehr kreativ, wo man die Mutter ja gar nicht sieht. Ja. Und andere Sachen, wo ich mir so denke,
vor allem,
das hätte man vielleicht auch vorher denken können.
Vor allem gibt es dann auch so, das waren dann vielleicht die nicht so talentierten Fotografen oder so, die haben dann einfach das Gesicht der Mutter irgendwie weggekratzt im Nachhinein oder so.
Ja.
Da fragt man sich dann auch, ja, also vielleicht wäre es dann, hätte man auch die Mutter dann einfach mit drin lassen können. Den Effekt hätte es jetzt nicht gebraucht. Und du hast es gerade schon angesprochen, so einige Fotos aus der Zeit, da sieht man das dann auch so ein bisschen, dass es verwackelt ist und so vielleicht. Und da gab es so auch skurrile Hilfsmittel. Also es gab so richtige Gestelle. Da wurde dann der Kopf quasi von hinten gestützt, zu Fotografierenden einfach auch ihre Haltung länger halten konnten und da quasi unterstützt wurden so und nicht gewackelt haben. Und dann noch, es wird noch ein bisschen skurriler, und zwar, wenn Menschen fotografiert wurden und die vielleicht in dem Moment dann geblinzelt haben und deswegen die Augen zu hatten, dann wurden die zum Teil nachgemalt.
Stimmt, ja.
Was ich ja auch ganz verrückt
finde. Ach so, da hat sich dann der Foto...
Ach, da ich dann weiß nicht, ob es dann der Fotograf gemacht hat.
Oder hat er
das weiß ich nicht genau. Ja. Vielleicht war das auch irgendwie dann ein, wurde das outgesourced irgendwie an einen Kunstmaler oder so. Auf jeden Fall war das auch gängige Praxis. Und was auch gängige Praxis war und was auch oftmals eben mit diesen nachgemalten Augen vielleicht auch verwechselt wird, habe ich zumindest gelesen, ist die Post-Mortem-Fotografie, also die Fotos von Menschen, die gestorben sind. Und das war damals auch ein Riesending. Und zwar muss man aber auch bedenken, es ist gar nicht so makaber, wie man jetzt im ersten Augenblick vielleicht vermuten mag, sondern es war für die Menschen damals oft einfach die einzige Erinnerung an diese Person. Und gerade in dieser Zeit war die Kindersterblichkeit noch sehr, sehr groß. Das heißt, viele Kinder sind früh gestorben und da war das dann oft die einzige Erinnerung. Und es wurden in dieser Zeit sehr viele Fotos auch von eben toten Menschen gemacht und die dann zum Teil auch in Familienporträts oder so integriert. Ja, es klingt ein bisschen makaber, aber ist eigentlich irgendwie auch, finde ich persönlich, ein ganz schöner Umgang mit dem Tod auch so, der Auseinandersetzung damit. Ich habe da auch noch einen tollen Artikel gefunden, den wir euch auch natürlich verlinken. Ja, und da stand auch noch drin, für die Viktorianer gehörte der Tod viel mehr zum Leben dazu als für uns heute. Kaum eine Familie kannte es nicht, dass Kinder nach Krankheiten oder durch Unfälle gestorben sind. Und die Totenfotografie ist eben ein Weg der Trauer gewesen und hatte eigentlich für diese Menschen damals nichts Gruseliges oder Merkwürdiges. Und es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwelche verwesten Leichen oder so fotografiert wurden, sondern ganz einfach, ja, eben im Sterbebett oder eben im Sarg, dann mit Blumen vielleicht auch noch, wird fälschlicherweise auch manchmal dann behauptet in einzelnen Artikeln, dass da wirklich die Toten drapiert wurden, damit die wie Lebende aussahen. Aber das ist wohl scheinbar nur ja, im Nachhinein so entstanden, dieser, ja, so als Gerücht. Also es waren wohl diese Postmortem Fotografien waren wohl doch eher nur diese wirklich dann auch im Sarg oder eben im Bett und als wie schlafende Person dann tatsächlich.
Ja, das gibt es heutzutage ja immer noch. Also, dass man, also gerade in dem Bereich Kinder, wie du gesagt hast, oder auch Babys, gibt es genügend Fotografen, die dort Familienporträts machen oder Familienaufnahmen. Ja. Wo es ja auch dann wirklich darum geht, die, ja, das Kind, was halt kein Leben haben durfte, unsterblich werden zu lassen mit der Liebe, die die Eltern dann für das Kind empfunden haben. Und da gibt es auch verschiedene, ja, Verbände oder Foundations, die das unterstützen, ja, oder wo Fotografen sich melden, dass sie sowas machen. Also, ja, also es ist immer noch etwas, was heutzutage auch passiert, also nicht nur im viktorianischen Zeitalter. Ja,
schon, ja, da gibt es auch
bewegende Geschichte.
Da gibt es auch tatsächlich, da hat mich eine Abonnentin auf Instagram mal draufgebracht. Die hat mir das irgendwie, glaube ich, mal geschickt. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst. Und zwar gibt es die Sternkinderstiftung. Also da geht es ja, Babys, die dann bei der Geburt sterben oder kurz nach der Geburt und die dann eben fotografiert werden. Das schauen wir uns vielleicht wann anders mal noch an, das nur so am Rande. Wir wollen jetzt heute noch ein bisschen hier einen schönen Tag, nämlich am Strand, an der Promenade verbringen, oder?
Ja, du und ich würde jetzt gerne Eis essen. Also da hinten sehe ich ja einen, der auch gerne Eis verkaufen mag. Der winkt da schon so ein bisschen. Willst du Kugel oder Soft?
Ja, das hätte ich dich jetzt auch gefragt. Was nimmst du denn?
Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, er hat das beste Softeis Deutschlands gegessen. Und vielleicht auch der Welt. Ich weiß den Tenor nicht mehr. Deswegen habe ich irgendwie Bock auf Softeis. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen.
Okay.
Deswegen, ich nehme Softeis. Am besten noch so mit so einer kleinen Haube obendrauf. Also
so Streusel so, ja, oder krokant? Oder?
Ja, Ja, nee, so Schoko, kennst
ja,
du?
Ja, so eingetränkt.
Wir sind ja beide in Schleswig aufgewachsen in der Umgebung. Mhm. Weißt du noch früher bei dem Real? Da gab es auch so einen Softeis-Typen.
Ja, das weiß ich nicht. Da oben war ich selten. Ich weiß nur, dass es aber auch in der Einkaufsstraße in Schleswig vor dem Edeka gab es auch ein Softeis.
Ja, die stehen einfach überall. In Kappeln so ja auch. Bude.
Genau, in Kappeln auch, ja, das ja. Stimmt.
Und ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Der schwarze Pinguin oder so? Keine Ahnung.
Eisbjörn oder so. Die haben immer so einen dänischen Touch gehabt, oder? Diese Dinge.
Nee, nicht der Name des Eiswagens, sondern das Eis an sich.
Ach so.
Wenn das Softeis nochmal in so eine Schokocreme getunkt wird, damit dann so ein Schokomantel um die Soft.
Das weiß Soft-Eis, ich nicht genau. Aber
Hütchen sich
es bildet. Gibt kurz hinter der dänischen Grenze, auch an der Flensburger Förde noch, bei den Ochseninseln, also es ist schon dänisches Territorium, da gibt es eine Imbissbude, mir fällt der Name gerade nicht ein. Sehr, sehr berühmt, ist auch in, glaube ich, in diversen Lonely Planet Reiseführern und so weiter. Kann ich sehr empfehlen. Und da habe ich tatsächlich das erste Mal Softeis mit Lakritzstreuseln gegessen. Die Dänen stehen ja auf Lakritz und ich finde Lakritz auch ziemlich gut. Also ich glaube, ich nehme so ein Softeis mit Lakritzstreuseln. Das ist nichts für dich.
Nee, doch. Lakritz ist auf jeden Fall fein. Ich komme ja aus Norddeutschland. Ich habe gerade überlegt, ob es so ein Lakritz-Äquator gibt, wo ab wann es so prozentuale Abnahme von Leuten, die gerne Lakritz essen, ja. Oder Lakritze. Ja. Weil es ist ja schon eher so skandinavisches Ding. Und ich glaube, den Kiosk, den ihr meint, das ist Anis Kiosk, glaube ich. Das ist auf jeden Fall da oben sehr, sehr bekannt.
Das weiß ich nicht genau. Auf dem Weg, auf jeden Fall so auf dem halben Weg nach Sonderborg. Ungefähr.
Ich glaube, das kann passen. Ja. Ja, aber okay, dann nimmst du Lakritzstreusel oben drauf und ich nehme den Schokopinguin oder wie wir ihn nennen. Da wird einfach nochmal der Schokotörpel, der einfach mal ins Schokobad abtaucht und dann haben wir doch beide ein gutes Eis. Dankeschön. Das Geld können Sie behalten, ne? Wir sind ja im Urlaub. Im Urlaub gönnt man sich ja immer.
Ey, wie machst du das bei, wo du jetzt hier so ganz großzügig Trinkgeld gibst, ne? Wie machst du das bei Eisdielen? Meistens kommt man da ja auch so Preise raus, wo dann irgendwie so, wo man 30, 40 Cent oder sowas zurückkriegt. Sagst du immer, stimmt so oder willst du das wieder haben?
Nee, ich lass den Leuten das Geld. Ich schmeiß das in diese Tippkassen.
Ja.
Wenn die das nicht haben, sage ich, passt.
Ja, so mache ich es auch. Also,
so oft gehe ich auch nicht Eis essen. Ne? Also ich denke mir, Eisverkäufer ist, glaube ich, so ein Job, der kann halt sehr entspannt sein, aber der kann auch mega tough sein.
Ja, voll.
Und wenn du die falsche Schicht hast, in der Affenhitze Eis verkaufen an Leute, die in der Schlange standen, die unfreundlich werden, weil das Pistazieneis dann ausverkauft sind. Und wenn du da noch cool bleibst, und mir dann einen guten Tag gibst, weil du mir trotzdem irgendwie noch sagst, aber das Erdbeereis ist mein absolutes Lieblingseis und das ist sehr, sehr gut. Und dazu empfehle ich dir, was weiß ich, ein Ayran Minze, jedes Trinkgeld der Welt verdient.
Ja.
Also, glaube ich, nicht zu unterschätzen, ne? Gerade wenn Leute in der Hitze stehen und Eis haben wollen, total. Und es dauert und dann ist dann noch Eis ausverkauft, kann das schon mal richtig rund gehen in der Eisdiele.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Ich habe mir da lange keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe dann vor ein, zwei Jahren oder so mal den Podcast von Joko und Paul Ripke gehört und irgendein Familienmitglied oder so von Paul Ripke hat eine Eisdiele in Heidelberg, glaube ich, oder in der Region Heidelberg.
Heidelberg!
Und da hat er auch mal ausgeholfen irgendwie oder hat da so eine Aktion gemacht, hat da mal so einen Tag Eis verkauft. Und da hat er eben auch erzählt, die meisten Leute haben tatsächlich eben diese 30, 40 Cent nicht als Trinkgeld gegeben. Und dann dachte ich damals so, ja, mache ich eigentlich auch nie. Und seitdem mache ich das, also dass ich immer dann sage, ja, passt so, weil ich irgendwie das auch gerechtfertigt finde und schön finde. Und ich glaube, es ist eine nette Geste. Aber das nur am Rande. Jetzt lassen wir uns erstmal das Eis schmecken.
Ich finde immer dieses Knacken.
Oh, ja, von der Schokolade. Das ist natürlich schon gut, ey. Aber mit Lakritz, ich sag's dir. Oh.
Ich war ja letztens bei so einem Eisladen, der hat so schwarze Hörnchen. Da habe ich auch gedacht, das ist ein Lakritzhörnchen, aber es war tatsächlich nur so schwarze Farbe am der normalen Waffel. Und trotzdem, ist ein Eyecatcher. Ist ein Eyecatcher, wenn du mit dir durch die Gegend läufst. Aber in Dänemark kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute tatsächlich auch so Lakritz-Geschmackwaffeln haben.
Ja, haben die. Stimmt, haben die.
Ja, ne? Ja,
habe ich auch schon mal gesehen. Das sind so schwarze Waffeln dann, die dann auch nach Lakritz schmecken. Ich frage mich gerade, ob die in Dänemark auch so Kugeleis haben. Das habe ich da nämlich, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja, vielleicht. Also ich glaube schon, dass es da italienische Eisdielen gibt, wo du halt auch so dieses, wie bei uns, La Dolce Vita, das klassische Leben an der Eisdiele erleben kannst. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist so Dänemark ja auch skandinavisch und auch sehr stolz auf das, was sie machen. Und deswegen ist Softeis, also ich glaube, Softeis gehört schon in Dänemark dazu.
Ich
weiß auch gar nicht mehr, weißt du, wie in Dänemark der Freitag oder der Samstagabend hat? Die haben doch so, dass sie dann sich hinsetzen, so traditionsmäßig
und Eis essen.
Süßigkeiten essen.
Ach so.
Nee, Süßigkeiten, dass du deine Lieblingssüßigkeit aussuchen.
Das kenne ich aus Schweden.
Mit Fernsehenabend.
Ja, das kenne ich aus Schweden. Und die essen wirklich auch nur an dem einen Tag in der Woche Süßigkeit. Wäre ja für mich eine Qual, ne?
Ja, aber das gibt's irgendwie. Süßigkeitenabend in Dänemark. Ja,
die haben sich einfach besser im Griff. Ach, die haben auch immer so geile so Süßigkeiten-Bars, wo es dann, also so, nicht Bars, sondern so wie so ein Buffet irgendwie so, wo du dann so dir deine Lieblingssachen irgendwie in so eine Tüte reinmachen kannst und so, ne? So ein bisschen wie bei so einem Kiosk. Aber ich weiß gerade nicht, wie
also
das ist.
Also es ist auf jeden Fall das Hücke-Leben einfach in Dänemark. Das ist einfach... Ja. Die haben schon ein paar nette Ideen. Aber du könntest ja auch so machen, jeder Abend bei dir ist einfach Süßigkeitabend und das, was du vorher einkaufst, Johannes, und dann versuchst du das mal so aufzuteilen, wann du was essen willst, glaube ich, auch immer schwierig. Ja. Aber
ich habe ja
egal.
Ich habe ja noch eine kleine Eisgeschichte, wo wir hier gerade so ein bisschen langschlendern und so. Das erinnert mich nämlich gerade an Brighton. Da war ich vor einigen Jahren mal Brighton in Großbritannien, ein wunderschöner Ort, habe ich ein paar Tage verbringen dürfen, auch an meinem Geburtstag damals sogar. Es war richtig schön, sonnig auch. Und da gibt es ein Fun Pier und vielleicht kennen einige von euch auch so Fotos aus Brighton, wo so riesen Stahlgestell im Wasser vor der Küste ist und so langsam verrostet und mitgenommen wird. Und zwar war das auch mal ein Pier, also auch so eine Seebrücke sozusagen, die dann aber mal abgebrannt ist und die dann quasi einfach dem Meer überlassen wurde und nicht wieder aufgebaut wurde. Aber kurz nebendran gibt es dann eben diesen Fun Pier, da gibt es ein Spielcasino. Da bin ich mit meiner Kamera durchgelaufen, habe direkt einen Anschiss gekriegt, weil ich da keine Fotos machen durfte im Casino. Nicht, dass die Gambler irgendwie exposed werden oder so. Genau, da gibt es ein Riesenrad, eine Achterbahn und sonst was alles. Und es gibt natürlich auch Eis. Und da habe ich mir auch ein Softeis geholt. Und in England machen die das Softeis nicht mit so Streuseln unbedingt. Gibt es vielleicht auch, aber die machen da so ein Flake rein. So ein, wie so ein Schokostick aus so fluffiger Schokolade. Richtig, richtig gut. Den stecken die da einfach so oben rein. Ne? Und dann läuft Johannes da so über den Pier mit seinem Eis, schlägt so dran und dann hält er das so und guckt sich so diesen Fun-Pier an, ist ganz begeistert von den ganzen Attraktionen, alles, was da so abgeht, alles bunt, viele Leute. Und dann plötzlich kommt eine Möwe von oben und die haben sehr große Möwen da in Brighton. Also habe ich tatsächlich vorher noch nie so riesige Möwen gesehen oder ist mir nicht so aufgefallen. Und dann hatte ich plötzlich nur noch so einen ganz kleinen Stummel von meiner Waffel in der Hand. Und das war's dann mit meinem Eis. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mir dann ein neues geholt habe, aber ich war erstmal sehr, sehr niedergeschlagen auf jeden Fall. Die Möwe war ganz glücklich.
Es gibt auch nichts Furchtbares als so Kampfmöwen, so Lebensmittelkampfmöwen, die sich auf Leute stürzen und dir das Eis oder was weiß ich, das Brötchen aus der Hand klauen. Ja, aber das ist halt so erzogen an den Stränden, dass die einfach auch angefüttert werden und die neigen dann einfach irgendwann dazu,
es ist einfacher,
dass sie merken, dass einiges geht. Genau. Ja. Und dann klauen sie dir das einfach. Ne? Ich habe letztens so einen Eiswagen gesehen, da habe ich gedacht, das ist eine brillante Geschäftsidee. Alle, die jetzt kein Geld verdienen wollen, nicht hinhören. Du besorgst dir einen Eiswagen, Johannes, und 6 Möwen. Dann händigst du das Eis an die Leute aus und dann lässt du die Möwen los.
Das ist doch Betrug.
Dann sind dann greifen die natürlich die Leute an und klauen das Eis, aber die kommen natürlich nochmal zu dir, weil wenn ne, du oder deine Kinder oder wer auch immer das Eis nicht bekommen hat oder das Eis gestohlen worden ist von der Möwe, dann kaufst du halt doppelt. Ne? Ja, am Strand kauft man doppelt und dann, das ist genial in meinen Augen. Also trainierte Möwen, am besten bevor das Eis vielleicht noch aufgemacht wird, also wenn du so Schöller-Eis oder sowas verkaufst oder andere Eismarken, die noch so eingepackt sind, dann muss die Möwe eigentlich darauf konditioniert sein, das noch in der Verpackung wiederzubringen. Das wäre mega.
Ich wollte gerade sagen, ist eigentlich auch ganz praktisch, weil du keine Futterkosten für die Möwen hast, aber in dem Fall, ja.
Ich glaube, das Problem hast du dann irgendwann, dass das so Diabetiker-Möwen sind oder ja. So dicke Möwen, die können dann nicht mehr fliegen oder so.
Übrigens, ich habe rausgefunden, wie das in Schweden heißt. Für Dänemark habe ich da jetzt nichts gefunden, aber in Schweden heißt das Lilla Lördag, der kleine Samstag. Es ist der Mittwoch dann. Und zur Wochenmitte sind kleine Naschereien und ein paar Drinks für die Großen erlaubt. Auch sonst nimmt es der Schwede nicht so genau mit Fair- und Geboten. Ja. Also das.
Ja, aber ich glaube, das wird schon ähnlich sein, aber das ist ja. Schon ganz cool. Also, das kann man ja sonst, ne, Leute, wenn ihr das mal etablieren wollt, macht einfach mal so einen Naschi-Abend und sagt einfach, ihr kauft euch eure Lieblingssüßigkeit, eure Freundin kauft sich ihre oder eure Kinder kaufen sich, die sollen nicht selber kaufen, aber werden die Süßigkeiten gekauft, die sie gerne oder am liebsten essen, und dann hat irgendwie die ganze Familie hat unterschiedliche Süßigkeiten und dann ist man so zusammen, guckt einen Film und ja, ab und zu wird natürlich auch getauscht, aber es ist ja die Lieblingssüßigkeit, in der kann auch sein, dass man dann nicht teilt, aber es ist ja schon eigentlich eine coole Sache, die sich damals die Dänen oder Schweden, Skandinavier erfunden haben. So, mein Freundchen, wir gehen hier mal vielleicht ein bisschen aus der Sonne. Ich merke nämlich, wie ich schwitze. Und vielleicht kann ich mir da hinten beim Kiosk noch eine Cola oder sowas kaufen.
Ja, oder was zu lesen, wenn wir gleich noch ans Strand gehen. Ja. Ist ja auch immer, ich finde ja am Strand was zu lesen dabei haben, auch immer sehr cool. Auch wenn ich meistens nicht drin lese, aber so, obwohl, also Bücher weniger, aber wer kennt es nicht, oder?
Hauptsache, man wird gebildet am Strand.
Nein, aber zum Beispiel so das Zeitmagazin, das ist sowas, was ich sehr gerne am Strand lese, muss ich dir ehrlich sagen.
Da zeigt sich's wieder.
Sind übrigens auch immer sehr coole Sachen über Fotografie drin, also wenn da jemand Zugriff hat auf das Zeitmagazin, schaut da unbedingt mal rein. Da finden sich immer wieder so kleine Artikel oder Serien, Fotoserien, also lohnt sich. Und auch sonst lohnt sich. Das sind immer ein paar nette Artikel drin. Letztens habe ich da erst was über Lothar Matthäus gelesen und von dem hatte ich sonst immer so ein bisschen so ein anderes Bild, wo ich so dachte, ja, das ist ein bisschen der Trottel, der irgendwie auch, ja, er hat sich ja auch nicht unbedingt immer mit Ruhm bekleckert, vor allem nach seiner Karriere so, ne, mit Aussagen und der Nähe zur Bild-Zeitung und so weiter. Aber da habe ich irgendwie nochmal so ein anderes Bild von ihm auch gesehen, was ich ganz sympathisch fand auch. Und ja. Aber das nur am Rande. Wir holen uns jetzt ein Wasser, keine Cola. So wie Cristiano Ronaldo.
Genau,
wir machen
es Wasser. Wir machen es wie Ronaldo, ja. Pogba, genau. Ja, wir passen auf.
Aber die UEFA hat das ja jetzt verboten. Man darf keine Flaschen mehr zur Seite stellen.
Ja. Ich nehme mit Kohlensäure. Willst du ohne? Oder?
Immer mit für mich. Also.
Hier ist auch eine Apfelschorle.
Nee, ich bleib bei Wasser. Nee.
Gut, dann nehmen wir Wasser. Zwei Flaschen. Ja. Nee, Trinkgeld können Sie, also Rest können Sie behalten.
Ja, du hast auf, heute aber auch die Spendierhosen an.
Der ist Urlaub.
Übrigens, im Sommer Wasser gekühlt oder normal temperiert?
Gute Frage. Ich glaube, ich normal temperiert. Also ich mache es ja zu Hause eh aus der Leitung und sprudel es dann mit so einem Soda-Stream oder
Soda-Max.
Ja. Ne? Und da reicht mir das, die Temperatur aus der Leitung. Meistens ist das Wasser dann auch bei der Hitze so schnell leer, dass man gar nicht hinterherkommt. Was ich aber gerne mache oder was ich besser finde, ist so Hauch Zitrone.
Ja.
Also wenn man zu Hause eine Zitrone hat oder so, einfach einen Spritzer mit reingeben oder eine Schale, ein Stück abschneiden, was auch immer. Es schmeckt dann einfach nochmal erfrischender. Also das eher. Was ich am Wochenende gemacht habe, wir waren ja dann mit dem Hund spazieren und da sind wir an einem Eis, Nee, Eisladen war es gar nicht. An einem Café vorbeigekommen und dann haben wir einen Eiskaffee mitgenommen, also wirklich Cold Brew Coffee mit Eiswürfeln drin. Und das finde ich dann aber erfrischend. Ist sehr gut, aber dann eher draußen. Ich glaube, draußen, wenn man das Leben genießt.
So unterwegs, ne? Aber
außer Haus, da der Eiswürfel als Kronjuwel im Getränk. Und genau. Und zu Hause, da gebe ich mich auch mit dem Leitungswasser ohne Eiswürfel zufrieden. Ja. Meistens hat man ja auch keine Eiswürfel, wenn man sie braucht, ne? Sie sind immer weg.
Guck mal, weißt du, da hier, ich finde ja immer ganz cool, am Kiosk auch so ein bisschen Zeitungen, Zeitschriften anzugucken, was es so gibt. Es kommen ja auch immer wieder neue Zeitschriften raus. Irgendwie hat ja auch jeder Prominente jetzt seine eigene Zeitschrift. Es gibt viele Fachzeitschriften zum Wandern, zum Angeln, zum Fotografieren. Früher habe ich die Blinker, habe ich mir gerne ab und zu mal gekauft, fand ich immer gut.
Ist eine Angelzeitschrift? Ja. Oder ist das, könnte ja auch eine Autozeitschrift sein, ne? Der Blinker.
Die neuesten. Nee, ist eine Angelzeitschrift. Ja, so Autozeitschriften fand ich irgendwie immer so lala. Die schaue ich mir beim Friseur ab und zu mal an, aber ist jetzt nicht so mein Ding, aber da habe ich gerade was gesehen und da frage ich mich schon die ganze Zeit, wie das funktioniert, und zwar da steht irgendwas von NFTs und ich verstehe das nicht. Das ist ja irgend so ein Kryptokram jetzt gerade auch im Kunstbereich und
so
im Internet. Ja, weißt du mehr dazu?
Ja, NFT steht ja für The Next Fucking Thing, also nein.
Von Elon aber Musk.
Ist es so ein bisschen das. Wenn es da Elon Musk geht, dann auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube, NFT, das erinnert mich so ein bisschen immer, wenn man es auf Fotografien bezieht oder auf den Bereich Fotografie, ist es, glaube ich, immer noch sehr, sehr schwer. Aber wenn man sich anguckt, was sonst da drin zu verkauft wird, GIFs, Tweets, Videos, natürlich auch Fotos oder einzelne Pixel. Ich habe schon gesehen, dass einzelne Pixel, also man kann es nicht mal sehen, was man so wirklich kauft, wirklich verkauft worden sind. Also ein azurblauer Pixel. Ist schon ein bisschen schwierig, da irgendwie so reinzukommen. Was ist das eigentlich und wozu braucht man es vielleicht auch?
Brechen wir es mal Prinzip runter vielleicht NFTs. Irgendwie. Es sind, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind das irgendwelche digitalen Produkte. Also es kann ein Lied sein, eine Grafik, die irgendwie erstellt wurde, ein Foto oder sonst was. Also digitale Sachen, die verkauft werden. Richtig.
Vom Prinzip her schon. Also NFT steht erstmal für Non-Fungible Tokens, also nicht austauschbare. Also wenn wir jetzt hier gerade mal gucken, wir haben ja gerade beim Kiosk und beim Eis haben wir Geld dagelassen. Ja. Und wenn du mir sagst, du hast einen 5-Euro-Schein und möchtest 1-Euro-Münzen haben, dann gebe ich dir 5 1-Euro-Stücke. Und das ist halt austauschbar. Also Geld lebt halt davon, dass es einen Wert hat, den wir
gutes Beispiel.
Und austauschbar ist. Und das ist so das klassische Beispiel, was du fast auch in jeder Zeitschrift oder YouTube-Video bekommst. Habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht. Aber dieses Non, was du vorstellst, dass es halt nicht austauschbar ist, da kann man eher so einen Vergleich machen. Du hast mir letztens zum Beispiel erzählt, jetzt gerade eben, ne, ich hole jetzt nicht weit aus, gerade eben, dass du früher die Blinker-Zeitschriften gelesen hast. Und vielleicht die erste Blinker-Zeitschrift, die dir dein Onkel damals mitgebracht hat und dann seid ihr auf einen Angelausflug gefahren, hat für dich einen bestimmten Wert. Und wenn die jetzt verloren geht, und er hat dir vielleicht noch eine Nachricht reingeschrieben oder so, dann ist es halt irgendwie nicht mehr austauschbar. Also dir könnte jemand anderes genauso eine Zeitschrift geben, die genauso aussieht, aber für dich hätte das einen anderen Wert, weil das Papier nicht mehr so ist und es riecht vielleicht auch anders und es ist nicht mehr verknittert und so. Und da will man jetzt oder setzt man eigentlich digital ein und nicht seit gestern, sondern schon seit längerem, aber durch diese ganzen Verkäufe und ja, also sind ja für Millionen, sind ja Bilder oder ja, digitale Produkte, kann man sie vielleicht auch nennen, in den letzten Monaten vor allem versteigert worden. Und das hat natürlich so die Welt so ein bisschen wachgerüttelt. Was ist da eigentlich los? Und Krypto, Bitcoin und das ist das jetzt irgendwie alles das Gleiche und das verwirrt halt nur so ein bisschen. Aber seit 2014 gibt es eigentlich schon diese NFTs. Und wenn man NFTs noch ein bisschen verstehen möchte, wie das überhaupt funktioniert und warum das jetzt eigentlich für Digitales eine coole Sache ist, muss man halt auch diese Blockchain-Technologie dahinter verstehen, die ja eigentlich versucht, ne, also wir kennen es über Bitcoin oder andere Kryptowährungen, eine digitale Währung zu erschaffen, also das Bargeld, jetzt ich sage nicht abzulösen, aber ein Äquivalent dazu auf den Markt zu bringen. Und bei so einer Blockchain ist es so, Das ist vom Prinzip her so eine ganz lange und immer sich weiterentwickelnde, selbstwachsende Kette. Jetzt sind wir hier am Strand, könnten wir auch sagen, ist so eine Perlenkette, Perlenmuschelkette. Und jeder Block, den man so drauf macht, ist so eine Perle, die hinzugefügt wird, wenn irgendwas passiert. Und dabei ist jede Perle so eine Art Datensatz und dieser Datensatz enthält alle Daten, ne? Beispielsweise zu einem Foto, was man verkaufen würde, das digitale Foto. Alle Daten, die dazu wichtig sind, würden halt in einem dieser Datensätze stehen und würden an die nächsten auch weitergegeben werden. Und jetzt kommt dieses Interessante daran. Jeder Datensatz besteht aus mehreren Seiten, die sowohl quasi in die Vergangenheit oder auf den vorgehenden Block zeigen in der Kette, wie auch in den nachfolgenden. Und dazwischen gibt es noch so eine Verschlüsselung. Und so diese Verschlüsselungstechnik, die nutzen wir eigentlich auch jeden Tag. Beispielsweise, wenn du eine Nachricht schreibst per WhatsApp oder einen Messenger-Dienst, dann ist da so eine Hash-Funktion hinter. Oder wenn Passwörter von dir gesichert werden, gibt es auch so eine Hash-Funktion, die aus deinem Passwort 1, 2, 3 ein String macht, also so ein Zeichencode von großes A, 7, 8, Ausrufezeichen, Raute, X, Y, Z. Und das ist dann halt nicht einsehbar von außen. Und das macht es sehr, sehr schwer, halt eine Veränderung vorzunehmen in dieser Blockchain oder beziehungsweise den Datensätzen, die da drin sind. Und das macht es dann ja zu einem Unikat. Also du kannst halt sagen, ich möchte halt ein Foto beispielsweise als NFT verkaufen und durch dieses Blockchain-System und das NFT-System kann ich es halt zu einem Unikat machen. Mhm. Mich erinnert das Ganze ein bisschen so, wir haben ja mal über die Bechers gesprochen, an die Düsseldorfer Fotoakademie. Mhm. Andreas Gurski ist ja ein gutes Beispiel, der irgendwann angefangen hat, wir machen Fine Art und in limitierter Auflage und produzieren halt 10 Prints, mhm. Nur in einer Größe und die gibt es auch nur 10-mal und dadurch fing das ja auch an, dass Fotografie an sich ja auch einen höheren Stellenwert, einen höheren Wert in der Kunst bekommen hat und auch wirklich auf Auktionen dann verkauft worden ist. Und ich glaube, in eine ähnliche Richtung kann das auch gehen. Jetzt ist natürlich so die Frage, ob jetzt, ich weiß nicht, NFT für, ich sag mal, den kleinsten Fotografen interessant sein kann oder muss man schon eine Berühmtheit haben? Mhm. Ich denke, je berühmter du bist, desto einfacher ist es auf jeden Fall. Also wenn sich Phil Kliman hinstellt und Jingles und GIFs verkauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute darauf einspringen und sagen, das kann zu Geld werden, also das ist ein Wert.
Du musst irgendwie auch eine gewisse Reichweite vermutlich mitbringen. Genau. Damit das, ja, okay. Also das,
genau, ja. Das ist es nämlich.
Aber das ist ja im echten Leben auch so, oder also jetzt in der, ja, wenn ich jetzt so einen Print verkaufe, in der analogen Welt, sage ich mal, dann ist das ja das Gleiche, ne? Wenn du da auch eine größere Reichweite, Bekanntheit hast, dann ja, sind auch dementsprechend die Preise andere, oder? Also ist das ja jetzt nichts Spezielles für die NFTs unbedingt.
Genau, also ich glaube schon, genau, du sagst es gerade, ich glaube, das wird auch, wenn du erfolgreich sein möchtest und dich entscheidest, dass du ein Werk machst, was du nur als NFT beispielsweise anbietest in einer bestimmten Auflage oder eine Serie von Fotos, dass du 5 Bilder bist und sagst, das ist jetzt eine einmalige Serie und ich verkaufe quasi diese Fotos als NFTs, dass dahinter ein Datensatz steht, der mir oder dem Käufer dann sagt, das kommt von Thomas oder das kommt von Johannes und ich habe es dann rechtsmäßig erworben. Das kann ich alles in dieser Blockchain nachlesen. Es ist ein Echtheitszertifikat am Ende des Tages, wo auch alles andere teilweise auch geregelt ist. Also beispielsweise Lizenzrechte und so weiter und so fort. Also es kann auch sein, dass du ein NFT kaufst, wo dann drin steht, ja, du hast jetzt das, aber ich sag mal, Lizenzen für Fernsehen, Zeitschriften, Medien und so gehören dir dadurch nicht und so. Also da kann man vieles irgendwie noch machen. Das ist, glaube ich, auch immer noch so ein Punkt, wo es ein bisschen undurchsichtig ist, wo man sich auf jeden Fall gut einlesen muss, wenn man damit macht. Und gerade, ich glaube, ich sag mal, jetzt, was es auch ein bisschen schwieriger macht, du musst halt auch in Kryptowährungen bezahlen. Also du musst halt ein Wallet haben, auf dem du Bitcoins oder Ethereum hast und überhaupt ja, NFTs aktuell kaufen zu können. Oder du hast halt bestimmte Apps, wo du dann halt dein Geld umwandelst oder Sachen halt kaufst, um damit teilzunehmen. Ich glaube, das macht diesen Marktzugang noch ein bisschen schwieriger. Aber die Idee dahinter ist mega gut. Also ich finde, dass du einem Foto, also einem digitalen Produkt wirklich eins zu eins nachweisen kannst, dass es deins ist. Also du als Fotograf kennst es ja auch, Johannes. Wenn ich jetzt irgendwie beweisen will, dass ich ein Foto gemacht habe, es kann sehr, sehr schnell vervielfältigt werden. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Und wo ist überhaupt der Wert des Fotos? Es ist eine Möglichkeit, glaube ich, gerade für, ich sag mal, wichtige Bilder aus einem Portfolio, für einen selber auch, da einen Lizenznachweis auch wirklich zu haben, weil ich sag mal, wenn dir ein Foto geklaut wird und du müsstest nachweisen, dass es nicht deins, also dass es deins ist und nicht der des anderen, dann ist es ja in der Fotografie schon so, dass du auch immer die RAW-Dateien eigentlich aufbewahren musst, damit du sagen kannst, du bist der Original-Ursprungsinhaber dieses Bildes. Und ich glaube, das ist schon so ein Weg, wo du später mal wirklich hingehen kannst und sagen kannst, da gibt es eine Lizenz zu, da gibt es ein NFT zu dem, was ich mache, und kann dann halt auch dadurch Bilder verkaufen. Und ich glaube, der noch ein Riesenvorteil ist, dass ja auch, ich sag mal, die Weiterverkaufstransaktionen, die ja gemacht werden, also wenn du wirklich sagst, du möchtest halt, wenn du jetzt ein Mega-Fotograf bist, wie ein Gursky, dass du dann halt auch immer wieder beteiligt wirst und nicht irgendwo die Leute das hin und her verkaufen können, ohne dass du es mitbekommst, und bekommst dann halt auch immer deinen Anteil. Das ist in der Kunstszene ja auch so. Du bekommst ja zu deinen Lebzeiten immer auch eine Weiterverkaufsprovision, bestimmten Prozentsatz, wenn du in der Regel Bilder über Auktionen oder so versteigerst, und ja, bekommst immer einen Anteil mit ausgezahlt. Und das machen NFTs halt auch wirklich transparent und eine gute Möglichkeit, da einfach so eine Nachverfolgbarkeit zu haben. Ja, schon interessant, wie sich das entwickelt. Aber ich glaube, du hast es schon gesagt, du brauchst auch immer noch Auktionshäuser oder Kuratoren oder Menschen, die dich bekannt machen, wenn du es selber nicht hinbekommst, die deine Art feiern oder deine Fotografie, deine Kunst feiern, was auch immer. Und dann brauchst du halt diese Aufmerksamkeit, damit du überhaupt da auf zumindest diese Beträge, die teilweise jetzt ja auch in den letzten Monaten geflossen sind, ansatzweise in die Richtung zu kommen.
Ja. Ja, vielen Dank. Also sehr spannendes Thema, und du hast da jetzt auf jeden Fall für mich so ein bisschen mehr Licht reingebracht. Also ich habe mich auch immer so ein bisschen gescheut, mich damit auseinanderzusetzen, aber wirklich, wirklich, wirklich spannend. Und schauen wir mal, wo das Ganze noch so hingeht. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und euch dann natürlich dann auch auf dem Laufenden halten. Aber ich würde sagen, jetzt springen wir erstmal eine Runde ins Wasser, oder?
Ja, Runde planschen.
Was bist du für ein Badetyp? So mit Vollgas rein und dann mit Körper direkt in die Wellen stürzen, oder so langsam Schritt für Schritt ans Wasser gewöhnen?
Ich finde es echt interessant, bevor ich das antworte, das ist eine der besten Sachen, die man am Strand beobachten kann, finde ich.
Ja.
Wenn man einfach nur sitzt und guckt, wie gehen Leute ins Wasser. Es gibt ja so Kinder, die laufen einfach nur rein und haben einfach kein Kälteempfinden, was auch immer. Und zack, drin, durch. Und ich denke, gibt es noch so, ich sag mal, die harten Knochen. So oftmals Omas und Opas, die du schon morgens am Strand siehst, die einfach auch, weißt du, die gehen auch einfach rein.
Ja.
Aber die machen das, glaube ich, auch Tag für Tag. Ja. Und da denkst du dir, es ist mega kalt raus, wie könnt ihr schwimmen? Die schwimmen ja auch schon im März oder April.
Ja, ich kenne da auch gewisse Personen, die das machen im Norden.
Und da gibt es so die, ich weiß nicht, so durchtrainierte junge Männer, die laufen auf das zu, diesen Baywatch-Musik könntest du unterlegen, und dann bleiben sie halt vorher stehen, und dann kommt so der große Onkel kommt so ins Wasser, dann wird erstmal gefühlt, boah, viel zu kalt, und dann wird sich überall erstmal nass gemacht, bevor man dann weiter reingeht. Ja. Ich muss sagen, ich wäre auch das Letzte.
Ich zwinge mich aber dazu. Du bist auch der Muskulöse, der
rein zu marschieren, okay. Und ab einer bestimmten Stelle, das kann man jetzt nicht sagen, ab einer bestimmten Stelle muss man reinspringen, weil ansonsten ist es schrecklicher, das noch weiterhin auszuhalten, je höher das Wasser kommt, dann lieber einmal komplett rein abtauchen, und dann, wenn du dich bewegst, dann, man weiß es ja, ne? Danach ist ja warm.
Ja.
Wie machst du es?
Ganz unterschiedlich, also so und so, würde ich mal sagen. Wirklich tagesformabhängig, glaube ich. Also Hängt auch so ein bisschen mit der Temperatur zusammen vom Wasser. Wenn das Wasser jetzt nicht allzu kalt ist, dann liebe ich das auch einfach mit Vollgas reinzurennen und in die Fluten zu springen. Aber ja, an manchen Tagen ist es auch so, dass ich wirklich dann so ja, langsam da wie so eine Ente reinwarte und erstmal hier so ein bisschen die Arme mit Wasser benetzen und so. Und ja, also wirklich ganz unterschiedlich. Aber wenn man dann erstmal drin ist, dann geht es ja meistens wirklich und dann ist das so erfrischend. Also ach, nichts wie rein da, oder?
Ja, aber wenn du jetzt die Wahl hättest, das muss ich jetzt fragen, da steht ein Sprungbrett oder eine Rutsche. Mhm. Und du hast die Wahl zwischen, du darfst die Rutsche benutzen, ein Sprungbrett benutzen oder reingehen ins Wasser.
Ja.
Was würdest du machen? Ohne dass du weißt, wie kalt das Wasser ist.
Ach so.
Also siehst du, es ist jetzt Sommer, so Temperaturen jetzt 28 Grad, aber du warst noch nicht im Wasser und jetzt hast du so die drei Auswahlmöglichkeiten. Was würdest du machen?
Ey, das sind ja richtig harte Fragen hier heute, die du aufs Tableau bringst. Ja, gute Frage. Gute Frage. Wahrscheinlich würde ich ich weiß es nicht. Wahrscheinlich würde ich das Sprungbrett nehmen. Oder die Rutsche. Weiß nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall wagemutig.
Die Rutsche ins Glück. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht gefroren ist, das Wasser.
Nein, es ist ja 28 Grad, aber man ist ja trotzdem immer so überrascht, wie frisch so ein Wasser dann doch ist. Aber wenn man drin ist, wie gesagt, ist ja eigentlich auch egal.
Man soll da ja auch eigentlich aufpassen, ne? Soll da wirklich sich eigentlich dran gewöhnen, so langsam und so. Das kann auch irgendwie zu Kreislaufproblemen führen. Das hatte ich zum Glück noch nie bisher. Also seid da durchaus auch vorsichtig. Das nur noch als kleiner Einwand hier. Aber ich glaube, ich würde das Sprungbrett nehmen und den Sprung ins kühle Nass wagen.
Ja, dann machen wir das doch.
Arschbombe. Jetzt. Oder Köppe. Flachköppe. Ah, das war erfrischend, oder? Ja. Plansch, plansch, plansch.
Kann man sich heute Abend die Strandmatte im Haar sparen.
Ja. Duschst du gerne, nachdem du im Salzwasser gebadet hast, oder ist dir das egal?
Ist mir egal. Ist egal. Außer ich habe so eine Salzkruste am Handy. Ja. Also es gibt ja unterschiedliche
Salzgehalte
in den. Also eine Schlei hat ja deutlich weniger Salz als eine Ostsee und eine Ostsee hat deutlich weniger als eine Nordsee. Und je nachdem, wie sich das dann abhält auf der Haut. Aber ja, wenn du jetzt irgendwie, ist ja auch nett, ne? Man hat ja so ein bisschen Meeresluft, hat man noch mit. Also ich muss mich nicht sofort abduschen. Ich kann dann auch noch ein bisschen den Abend genießen und es dann, bevor ich zu Bett gehe, dann machen. Also. Aber ich trag den Geruch gern vom Meer noch an mir.
Sehr gut.
Solange es geht.
Johnny, wir kommen schon wieder zum Ende. Was für ein schöner Tag hier draußen am Meer. Da vorne ist ein Strandkorb. Ich würde sagen, da setzen wir uns mal rein und
es ist Grog o'clock.
Es ist Grog o'clock, ja. Wobei das eher so ein Winterding ist, ne? Ich glaube, so ein Grog im Sommer, ich weiß nicht, ob das so passend ist, vielleicht dann doch lieber einen leckeren Caipirinha oder ähnliches.
Der Caipirinha? Caipirinha.
Ja, ist ein Bruder von.
Wir machen das schon.
Ja. Oh Mann. Also ab in den Strandkorb mit einem kleinen Cocktail und dann geht's zum Ding der Woche.
Aber in die Sommerpause, oder?
Ja, erstmal noch.
Das Ding der Woche.
Ja, also bitte, jetzt mal halblang hier. Ein bisschen was haben wir hier auf dem Zettel.
Hau die Glocke.
Ja. Müssen wir heute so gegen das Glas
so,
hauen.
So, so.
Ne?
Weil,
nee, kriegen wir auch so hin.
Hat die so ein guter Strandkorb, der hat doch eine gute Glocke mit drin.
Ist alles so, gut. Ne? Ist so.
Oh,
Lokalrunde! Das Ding der Woche!
So, jetzt haben wir uns wieder gefangen, Johannes. Ne? Also wir sitzen jetzt hier im Strandkorb. Es ist lauschig warm. Langsam geht auch die Sonne unter hier am Strand. Ein wunderschöner Tag. Und natürlich würde ich jetzt sagen, dieser Tag mit dir hier ist mein Ding der Woche. Aber ich frage natürlich dich zuerst. Hast du ein Ding der Woche dabei?
Ich habe ein Ding der Woche dabei, ja. Also Ich habe, darf ich zwei machen?
Ja, klar.
Also ich habe ein persönliches, ganz einfach, und zwar ist das Inliner-Fahren, habe ich irgendwie jetzt für mich wiederentdeckt. So, wenn es abends langsam ein bisschen kühler wird, dann drehe ich gerne mal noch eine Runde mit meinen Inlinern. Macht mir irgendwie mehr Spaß als Joggen. Du bist ja ein großer Läufer, das ist nicht so meine Passion, und deswegen ist Inliner-Fahren gerade so mein Ding, mich ein bisschen die Strandfigur zu kriegen. Und dann habe ich aber noch ein großes Ding der Woche, sage ich mal. Und zwar ist es etwas, was ich gesehen habe im Fernsehen, beziehungsweise im Internet. Gibt es aber auch im Fernsehen zu sehen, in der ZDF-Mediathek zum Beispiel. Und zwar ist es eine Dokumentation, die heißt Schwarze Adler, passend zur Europameisterschaft, produziert von Broadview Pictures, die unter anderem auch die Dokumentation Groß über selbigen Fußballer Toni Kroos oder Nowitzki, der große Wurf und nee, der perfekte Wurf produziert haben. Die haben jetzt eben diese Dokumentation Schwarze Adler produziert. Regie hat gemacht, glaube ich, Thorsten Körner. Das nur der Vollständigkeit halber. Worum geht es? Es geht um dunkelhäutige Fußballer in der deutschen Nationalmannschaft. Lange war der deutsche Fußballheld, wenn man so will, ein weißer, blonder, vielleicht auch noch Spieler oder Spielerin. Und ja, in dieser Dokumentation geht es eben so um die ersten schwarzen Fußballer in der Bundesliga und eben dann auch in der Nationalmannschaft. Und das ist sehr, sehr spannend, sehr, also auch, es gibt auch eine Triggerwarnung am Anfang des Films. Also es gibt wirklich schlimme rassistische Beleidigungen in dieser ganzen Geschichte auch in den letzten Jahren. Und wenn man bedenkt, dass das echt noch nicht lange her ist und dass es das leider auch immer noch gibt, ist das schon Wahnsinn. Und andererseits auch schön anzusehen, dass wir, wo wir vor einigen Jahren noch waren und wo wir jetzt sind, eben mit unserer Nationalmannschaft, wie so die Aufstellung da ist. Und das kann ich sehr empfehlen. Ja, macht irgendwie, ist bewegt sehr, macht aber auch Hoffnung irgendwie, wenn man das sieht. Schaut euch das gerne an. Passend zur EM zwischen den Spielen, falls ihr mal Zeit habt oder so. Sehr zu empfehlen. Gibt es bei Amazon Prime und in der ZDF-Mediathek.
Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp und ich werde es mir auch angucken. Passt jetzt ja auch noch zur EM. Also.
Ja.
Da sind wir ja eh gespannt, wer jetzt, ne, noch weiterkommt. Brighton hat es gerade noch erzählt. Mal gucken, wenn die Folge draußen ist, ob England sich immer noch freut oder sich Zeiten von Victoria zurückwünscht. Aber das können wir nicht vorhersagen. Nee. Und es ist ja schon längst passiert und deswegen ist es egal. Aber was
vielleicht
nicht egal
ist, ist mein noch, Ding der Woche. Sorry, dass ich noch mal kurz unterbreche. Vielleicht finden wir mehr noch irgendwie einen Oktopus, der unser WM-Orakel hier noch schnell sein kann.
Stimmt, das gab es auch noch. Ne? Oder ein Faultier, Hunde ja auch. Ja. Also
vielleicht eine Qualle.
Sehr, sehr spannend.
Ja,
was ist. Aber ich glaube, das ist ausdauernd. Eine Qualle ist ausdauernd. Ich glaube, die ist nicht so entscheidungsfähig.
Eine Auster vielleicht.
Nee, ja.
Wenn eine Perle, drin ist, gewinnt die Mannschaft. Und wenn keine drin ist, die andere. Oder so. Ja. Was ist dein Ding der
Oder
Woche,
so.
Johnny?
Ganz einfach. Mein Ding der Woche ist das letzte Wochenende, der Samstag. Ich habe mich da mit Freunden getroffen. Und war am Strand, es war sehr schön. Es war einfach ein leichter Tag. Tag am Strand ja eh, ich habe es ja gerade gesagt, ist toll. Und das ist mein Ding der Woche. Und natürlich aufgrund der Verbrennung Aftersun. Also Leute, krempelt doch mal, ganz ehrlich, cremt euch ein, habt irgendwie danach was. Also ich bin dankbar, dass es sowas gibt und dass man sowas kaufen kann. Und ja, also ich glaube, das war einfach nur dumm und deswegen, denkt an eure Haut, cremt sie ein. Ich weiß nicht, ich glaube, dieser Sommer, wenn die Sonne kommt, dann ist sie tatsächlich sehr heiß. Deswegen mein Ding der Woche, ein schöner Tag am Strand und hoffentlich in Zukunft dann mit einer besseren Sonnencreme und einer guten Aftersun.
Also der Sommer ist ja für mich auch die einzige Jahreszeit, in der ich mich tatsächlich eincreme. Ne? Also jetzt mit zum Beispiel Sonnencreme oder Aftersun, sonst bin ich da sehr zurückhaltend, was das angeht. Also ich benutze jetzt auch nicht Handcreme oder so. Das nur noch zur Beauty-Routine.
Oh. Natur pur bei Johannes.
Ja. War ganz schön was drin heute wieder. Also vom viktorianischen Zeitalter bis zu NFTs und jetzt noch wunderbare Dinger der Woche. Pickepacke voll. Und jetzt wird es aber erstmal ein bisschen ruhiger, ne?
Ja, Johannes und ich, wir verabschieden uns nämlich jetzt erstmal in die Sommerpause, wie alle großen Podcasts. Das hat damit nichts zu tun, sondern auch wir brauchen ein bisschen Freizeit und wollen auch dieses Wetter genießen und die Zeit genießen. Deswegen seid nicht traurig, wir kommen auf jeden Fall zurück. Und ansonsten können wir euch natürlich die NNE Classics empfehlen. Ja. Hört doch einfach mal eine Folge, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt, oder einfach nochmal eine Folge, die ihr besonders gut gefunden habt. Und wenn ihr sie kaufen wollt als NFT, dann schreibt uns.
Da musst du dich dann aber drum kümmern.
Ja, das müssen wir dann erstmal jetzt auf die Bahn kriegen.
Ja. Ja, ich bin mir sicher, dass auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr schöne Sommerpläne haben. Und falls ihr mal am Strand liegt, dann hört in die NNE Classics rein und habt einfach einen schönen Sommer. Wir melden uns bald wieder. Wir haben noch gar nicht ausgemacht, wie lange die Sommerpause geht. Ne? Schauen wir mal.
Ja, erstmal jetzt, auf jeden Fall wird es ein paar Lördage dauern und
ja.
Deswegen.
Sehr gut.
Macht euch ein paar schöne Little Lördags. Genießt das Leben, Leute, den Sommer und habt Spaß.
Genau, und falls ihr uns weiter noch verfolgen wollt, folgt uns auf Instagram. Da wird es auch im Sommer
ein bisschen
was geben. Ein paar Stories von Spaghetti-Eis, Segeln, vielleicht Hund im Wasser bei dir, Hund am Strand oder sowas. Schauen wir mal.
Ja, wäre noch ein Traum.
Schaut da mal.
Ich glaube, der Anblick ist dann sehr, sehr erschreckend, weil so Welpen oder junge Hunde sehr, sehr schlank sind und sind eigentlich nur Striche in der Landschaft.
Ach.
Unsere Hundetrainerin meinte es wie bei Menschen auch. Also wenn du irgendwie so einen Teenager siehst, der ist auch, wenn der sich dreht, dann siehst du den nicht. und so soll es auch bei Hunden sein. Aber die wirkt ja immer so groß, weil sie so viel Fell hat und plüschig ist. Und ich habe jetzt das Problem, Johannes, nur kurzer Exkurs. Ich finde keinen Hundefriseurtermin, weil die auch alle im Urlaub sind.
Oi, und, mach doch selber.
Ja, falls ihr einen guten Hundefriseur in Norddeutschland kennt, zwischen Flensburg, Hamburg, was ist das auf der anderen Seite, Husum und Kiel, sag Bescheid.
Vielleicht machen wir einfach einen Livestream und schneiden die Haare. Also, du dann. Oder?
Ja,
du bist nicht ganz begeistert. Also,
ich bin nicht ganz
Bobby haut in die Tasten. Der hat hier extra sein Klavier am Strand für uns aufgestellt. Wir sind ganz freudig und dankbar dafür und genießen jetzt noch diesen lauen Sommerabend. Genießt ihr den Sommer. Wir freuen uns bald wieder zu hören. Euch bald wieder. Nein, wir hören ja euch nicht, ne? Naja, ihr wisst, was ich meine. Die Hitze kickt in den Kopf. Ich spring noch mal ins Wasser. Ciao, ciao.
Ja, von wegen mediterrane Leichtigkeit hier am Strand. Ciao.